Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Herr, wir bitten dich, segne du unser Reden und unser Hören, sei du in unserer Mitte, du der lebendige und auferstandene Herr. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern, es war einst eine blühende Gemeinde mit vielen, vielen Helferinnen und Helfern. Sie war in eine große Not geraten. Irgendwie wurde alles zum Stillstand. Die Menschen wussten nicht mehr, warum sie sich früher so in der Gemeinde wohlgefühlt haben. Irgendwas fehlte. Etwas, was sie zusammengehalten hatte. Viele sind aus der Kirche ausgetreten und es werden immer mehr. Die Gemeinden werden immer kleiner. Der Gottesdienstbesuch immer schlechter, gerade in den Städten. Und zurück bleiben ein paar wenige Verunsicherte, die nicht recht sagen konnten, warum sie eigentlich zurückgeblieben sind. War es die Angst, draußen keinen Halt zu finden? War es die Gewohnheit, weil man eben sich doch immer an die Gemeinde gehalten hat? So hielten sie mit Mühe und Not das nötigste Gemeindeleben aufrecht. Aber ihr Leben war ausgefüllt mit Klage und mit Schwermut. Ach, warum ist das nun so geworden? Warum ist all dieses schöne Gemeindeleben, all das, was wir zusammen als Gemeinschaft erlebt haben, nun fast vorbei? Und dann plötzlich zog ein alter Mann in die Gemeinde ein. Er ging nicht zum Gottesdienst und er ließ sich auch sonst kaum blicken. Man nahm ihn nur wahr, dass er in der Nähe wohnte. Und der Pfarrer hatte sich gedacht, könntest du mal hingehen, ihn besuchen, den alten Mann mal fragen, vielleicht ihn einladen sonntags oder zu Gemeindeveranstaltungen. Gesagt, getan, er ging hin und er sah, als er die Wohnstube betrat, eine offene Bibel auf dem Tisch liegen. Das rührte ihn so sehr an, dass er richtig aus sich heraussprudelte und dem alten Mann klagte, wie es nun momentan in der Gemeinde wäre und es wäre alles so schlecht und sie sind alle so niedergedrückt und wüssten nicht, wie sie das verändern könnten. Und dann überlegte der alte Mann einen Moment und dann sagte er, geh wieder zurück in deine Gemeinde und sage deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nur diesen einen Satz. Aber danach darfst du ihn nie mehr aussprechen. Und der Satz lautet, Christus ist mitten unter euch. Christus ist mitten unter euch. Der Pfarrer kehrte nun zurück und nach einer Gemeindeversammlung erzählte er von seiner Begegnung mit dem alten Mann und dass dieser nur einmal diesen Satz gesagt hat. Und dann schaute er alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an und nach der Reihe nach sagte er, ich sage euch jetzt eine Botschaft. Christus ist mitten unter euch. Dann schauten sie ihn erstmal fragend an, etwas ratlos. Danach waren sie etwas aufgewühlt, fragten sich untereinander, ja, wo mag er denn sein, Christus? Wo finden wir ihn denn? Wie zeigt er sich denn uns? Wie können wir ihn erkennen? Oder woran können wir ihn erkennen? Und dann plötzlich hatte sich etwas verändert in ihnen, nämlich diesen Menschen, die zusammengekommen sind. Sie sind dann hoffnungsvoller zusammengekommen. Es hatte sich etwas in ihnen verändert. Sie gingen anders miteinander um, waren offener, waren fröhlicher, gingen liebevoller miteinander um. Sie hatten neue Ideen für ihr Gemeindeleben entwickelt, Freunde und Nachbarn angesprochen, ob sie doch nicht einmal zum Gottesdienst vorbeikommen wollten oder zu einer Gemeindeveranstaltung. Sie lebten plötzlich wieder ihr Gemeindeleben und das ist ihnen wie eine Wahrheit aufgegangen. Und auch die Menschen drumherum merkten, dass sich in der Gemeinde etwas tat. Sie waren beeindruckt von dem, was sich dort verändert hat. Und es dauerte nicht mehr lange, da wuchs die Gemeinde wieder und es kamen wieder mehr Menschen zusammen und sie erstrahlte wie ein helles, hoffnungsvolles Licht in ihre Umgebung aus. Wenn sich bei uns etwas plötzlich zum Guten wendet, mit dem wir zuvor nicht mehr gerechnet hätten, vielleicht hat das etwas, oder ganz bestimmt hat das etwas mit Ostern zu tun, mit der Veränderung, mit dem neuen Leben, was plötzlich anbricht, mit der Hoffnung, die in die Realität hineinbricht, in unser Leben wie ein Lichtstrahl, dem wir nicht ausweichen können. Christus tritt in unsere Mitte. So wie damals beim Ostertag, wie es bei Maria Magdalena am frühen Morgen gewesen ist, so beschreibt es Johannes. Maria stand draußen vor dem Grab und weinte. Und als sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab hinein und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten, den anderen zu den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? So sag mir, wo hast du ihn hingelegt? Dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt mein Meister. Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalena geht und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen und was er zu ihr gesagt hat. Ja, liebe Gemeinde, Maria stand draußen, weinte. Sie weinte noch, bevor sie sah, dass der Leichnam des Mannes, der ihr Leben so grundsätzlich verändert hatte, nicht mehr im Grab war. Vor dem nächsten Schreck, nämlich, dass sie nicht hinpilgern konnte zu diesem Grab und andächtig vor ihm stehen konnte, um sich zu erinnern, was dieser Mensch Jesus alles getan hatte. Noch vor diesem Schreck, also stand der erste Schreck, dieser Jesus von Nazareth war gestorben. Er war tot und kalt geworden. Sie selbst hatte gesehen, wie er am Kreuz sein Leben ausgehaucht hat und geschrien hat: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und diese Klage, sie hatte sich eingebrannt in ihr Herz: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? So musste sie sich wohl auch gefühlt haben. Verlassen, einsam, alleine. Die Gemeinde der Jüngerinnen und Jünger, die diesem Jesus nachgefolgt waren, war fast darüber zerbrochen. Angst hatten sie. Verschlossen haben sie sich hinter festen Türen, fast lebendig eingemauert, so kam es ihr vor. Dabei hatte sie doch so fest an ihn geglaubt, an den Menschen, der sie geheilt hatte, von allem Leid, von aller Krankheit, von innerer wie äußerer, die sie in ihrem Leben schon erleiden mussten. Und jetzt war er fort und sie fühlte sich so, als sei damit auch ihr Glaube verschwunden. Nicht ganz vielleicht, sonst wäre sie nicht zum Grab gegangen. Aber ihr Glaube war noch ein schwacher Abglanz von dem, was ursprünglich in ihr brannte. Vielleicht so etwas wie eine Erinnerung an gute Zeiten. Wahrscheinlich ging sie deshalb zum Grab, um diese Erinnerung wieder zu stärken, um ein wenig Hoffnung zu geben, damit sie nicht auch wie die anderen lebendig sich in ihrem Haus verkriecht. Und nun sind da welche, die sie noch nie gesehen hatte, Fremde. Sie sitzen dort, wo ihre Erinnerung liegen sollte. Der eine an der Stelle, wo Jesu Kopf lag, jener Kopf mit dem schönen Mund, der Worte des Lebens sprach, der wundersam bisher nie gekannte Türen öffnete und Leben erschloss, wo vorher tot war. Der andere an der Stelle, wo Jesu Füße lagen, jenen Füßen, die unermüdlich zu Kranken, zu Geächteten, zu den Sündern ging, zu den Armen, damit sie geheilt würden, als ob es ein Beispiel dafür wäre, dass Gottes Welt eine gute Welt ist. Und diese Fremden fragen, warum weinst du? Sie fragen so, als ob sie nicht begriffen hätte, dass ohne Jesus von Nazareth, ohne diesen anfassbaren Mann aus Fleisch und Blut eben nichts gelänge. Und weil sie nicht mehr hinsehen kann, wo es doch nichts mehr zu sehen gibt, dreht sie sich um und sieht dort einen, den sie auch noch nie gesehen hat. Und er fragt ein zweites Mal, warum weinst du? Und er fragt noch weiter, ohne die erste Antwort abzuwarten, wen suchst du? Sie aber geht gar nicht auf die Fragen ein, sondern glaubt, in dem Mann gegenüber einen Gleichgesinnten zu erkennen, nämlich einen, der die Stätten der Toten pflegt, um die Erinnerung nicht verblassen zu lassen. Und in diesem Eifer sagt er zu ihm, sag mir, wo liegt er denn, wo hast du ihn denn hingelegt? Dann aber nennt der Fremde Maria bei ihrem Namen. So erinnerte sie sich, er sagt nur Maria. Das war das Erkennungswort. Daran, an der Stimme, hat sie Jesus erkannt. Nicht an seinem Erscheinungsbild, es war scheinbar anders. Das ist übrigens auch bei anderen Auferstehungsberichten so. Jesus ist meist in einer anderen Person oder einer anderen Gestalt vorgekommen, dass sie ihn nicht gleich gekannt haben. Sie haben ihn erkannt an dem, was er getan hat oder an seiner Stimme, wie er was sagte. Maria, das genügte. Dieser Name. Und sie hat sofort erkannt, dass er es war und sagte, mein Meister, Rabuni. Maria darf aber ihren Meister nicht anfassen, sie wird ihn nicht in den Griff bekommen. Dieses Leben und diese Freude, die ihr da gegenübersteht, sie soll erst gar nicht in Versuchung kommen, ihn anzugreifen, ihn wieder irgendwo hinlegen zu wollen, ihn einreiben zu wollen mit bestimmten Ölen für die Ewigkeit. Sie soll sich nicht an ihn hängen, an seine starken Schultern, damit sie sich nicht verstecken kann von dem, was das Leben ihr noch zu bieten hat. Maria, du sollst dein Leben leben können. Deswegen bin ich gekommen und deswegen bin ich gestorben. Aber Maria erhält eine höhere Auszeichnung. Geh weg von diesen Gräbern, geh zu den Menschen und sag ihnen, was du gesehen und gehört hast. Und ich stelle mir vor, dass sich Maria fast überschlagen hat vor Freude, es gar nicht ausgehalten hat, wie wunderbar diese Nachricht an die Jüngerinnen und Jünger weiterzugeben. Und vielleicht hat sie dabei die Worte in den Mund genommen, die Jesus einmal selbst gesagt hat: Ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich habe euch heute Morgen ein Kunstwerk mitgebracht von dem Mainzer Künstler Helmut Goldecker. Er selbst ist heute Morgen gekommen zu uns in den Gottesdienst mit seiner Frau Jutta, um mit uns zu feiern. Er hat diese österliche Skulptur zuerst einmal für uns ganz privat gemacht. Ich habe zu ihm gesagt: Helmut, Ostern, Auferstehung, ich glaube, das wäre ein Thema für dich. Und dann hat er diese Figur geschaffen. Sie ist so ähnlich wie zu Hause, sie ist etwas abgewandelt. Ich denke, Sie haben alle noch ein Bild von der Figur, die wir zu Hause haben, die so ähnlich. Mit dem Titel: Lass dein Kreuz hinter dir. Und wir sehen den auferstandenen und lebendigen Herrn, wie er hier vorne aufrecht steht. Sie können nachher dann nach dem Gottesdienst alle mal nach vorne kommen, um sich das genauer anzuschauen. Er steht aufrecht. Er steht schon in dieser neuen Welt. Er blickt in die neue Realität. Er hat das Kreuz hinter sich gelassen. All das Schreckliche, all das, was unsere Welt ausmacht. Das Böse, die Verleumdungen, die Kriege, die Ängste, die wir Menschen haben, jeder und jede von uns, all das ist an diesem Kreuz. Und dieses Kreuz ist plötzlich ganz klein geworden. Es ist so klein gegenüber der Größe, die er jetzt sieht und wahrnimmt. Und er hat das Tal des Todes, er hat den Tunnel, er hat dieses dunkle Grab verlassen. Er hat den Tod besiegt. Er ist durch dieses Dunkel geschritten, um jetzt im Hellen zu stehen. Und er steht bei uns. Und wir können ihm gegenüberstehen, können ihn anblicken, Christus mitten unter uns. Er ist in der neuen Welt hier dargestellt und trotzdem in unserer Welt. Christus mitten unter uns. Lass dein Kreuz hinter dir. Das möchte er uns sagen. Lass auch dein ganz persönliches Kreuz hinter dir, was dir zu schaffen macht, womit du nicht zurechtkommst, wo du dich immer wieder fragst und keine Antwort bekommst. All das lass hinter dir, denn der Herr ist auferstanden und wir dürfen mit ihm in das neue Leben gehen. Und dazu befähigt uns unser Glaube und unsere Taufe. In der Osternacht kommt die Taufe als ganz wichtigen Punkt vor, als Tauferinnerung, oder wir taufen auch oft Menschen. Ich habe meistens in der Gemeinde die Konfirmanden, die noch nicht getauft waren, die wurden in der Osternacht getauft. Das ist eine ganz besondere Feier. Mit dieser Taufe sind wir hineingenommen über den Tod in das neue Leben. Deshalb gehört unsere Taufe zu Ostern dazu, zur Auferstehung, zur Überwindung der alten Realität, um in die neue Realität hineinzukommen. Und wo diese Auferstehungsbotschaft in unser Leben hineinbricht, wo wir merken, dass sich da etwas verändert, auch in uns, und wir was verändern dürfen, wir uns selbst verändern dürfen, zum Guten hin, wo uns Hoffnung geschenkt wird, die wir so nötig haben, wo plötzlich diese Hoffnung wie ein Lichtstrahl oder ein Blitz uns trifft, da erleben wir Ostern. Da bleibt nichts so, wie es war. Da ist der Stein weggerollt. Und so denken Sie noch einmal an die Worte des alten Mannes, die ich eingangs erwähnt habe. Christus ist mitten unter uns. Und wenn wir uns das täglich, nicht nur an Ostern, vor Augen führen, auch im Gebet, dass Christus mitten unter uns ist, dann dürfen wir gespannt sein, wie reich unser Leben wird und wie sich unser Tag gestaltet und wem wir alles begegnen dürfen. Und so nehmen wir diese gute Botschaft der Maria Magdalena, der Maria von Magdala, mit in unseren Alltag hinein und sind wir gespannt, was sich alles bei uns und in uns verändern wird. Die Botschaft, der Herr ist auferstanden, wälzt Steine von Gräbern und öffnet uns Türen zum Leben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, dem Auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.